Herzlich willkommen bei Radio Rheinwelle zur Sendung der Amnesty International Gruppe 1541 Wiesbaden, alle drei Monate Samstag von 17 bis 18 Uhr. Im Studio sind heute Conny Lauter, unsere Expertin für die Menschenrechtssituation auf Kuba, an der Technik Ute Hellwig und am Mikrofon Gisela Sauerwein. Augenblicklich schaut die Welt ja in erster Linie auf zwei Brennpunkte. Das heißt leider nicht, dass in der übrigen Welt alles zum Besten stünde, sodass darüber alle anderen Gebiete aus dem Fokus der Weltöffentlichkeit geraten, in denen Menschen vom Staat unterdrückt werden, wenn ihr Verhalten nicht in allen Punkten der Staatsdoktrin entspricht. Deswegen blicken wir heute auf die andere Seite des Atlantiks, nämlich nach Kuba. Sie haben es ja vielleicht an der Eingangsmusik schon gemerkt, wohin wir heute gehen. Und wir haben dazu ein Mitglied der Wiesbadener Amnesty-Gruppe 1541 eingeladen, das sich für verfolgte Kubaner einsetzt und auch ausgezeichnet Bescheid weiß. Aber zunächst möge unser Gast sich einmal selbst vorstellen. Bitte.
Ja, also einen schönen guten Tag. Mein Name ist Conny Lauter. Ich bin eigentlich schon langjähriges Mitglied bei Amnesty International, habe dort früher an den Urgent Actions teilgenommen, auch schon zu Studienzeiten, war dann zwischenzeitig nur Fördermitglied und habe mich jetzt vor gut einem Jahr der Wiesbadener Lokalgruppe angeschlossen, um wieder ganz konkret aktiv und gemeinsam mit anderen mich für die Menschenrechte einzusetzen. Genau.
Ja, und da bist du ganz besonders aktiv, wie wir hier bestätigen können. Und wie bist du aber zu diesem Thema gekommen, Kuba, die Menschenrechte auf Kuba?
Wir haben ungefähr vor einem Jahr eine Anfrage der sogenannten Co-Gruppe oder Kuba-Co-Gruppe von Amnesty bekommen, die also uns angefragt hat, ob wir ein Ehepaar übernehmen könnten als Gewissensgefangene, auf die wir nachher dann auch noch näher eingehen werden. Und dann habe ich nach einer gewissen Überlegungen gesagt, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich habe selber schon mal in Lateinamerika gearbeitet und hatte da durchaus auch einen Draht zu Kuba und habe gedacht, ja, um diesen Fall würde ich mich gerne kümmern.
Aber vielleicht sollten wir zunächst noch mal den Begriff definieren. Was versteht man unter einer Co-Gruppe?
Und zwar gibt es bei Amnesty diese Co-Gruppen, das sind überregional organisierte Gruppen, die sich dann kontinuierlich mit einem konkreten Land oder einer bestimmten Region oder auch einem Thema wie zum Beispiel Gewalt gegen Frauen beschäftigt. Sie bereiten dann zum Beispiel Aktionen und die Fallakten auf, die man eben dann bekommt, wenn man sich mit dem Fall näher beschäftigen möchte. Sie erstellen auch Materialien, zum Beispiel Musterbriefe oder Petitionen. Und sie koordinieren sämtliche Aktivitäten zu diesem Land oder Thema. Also wenn zum Beispiel eben verschiedene Gruppen, verschiedene Gewissensgefangene in Kuba betreuen, dann werden sämtliche Aktivitäten von der Co-Gruppe eben auch koordiniert. Und sie betreiben auch selbst Öffentlichkeitsarbeit und ein bisschen Lobbying.
Und für wen genau setzt ihr euch ein?
Ja, in diesem Falle geht es um ein schwarzes kubanisches Ehepaar. Die beiden sind Yoruba-Priester, das werden wir nachher noch genauer erklären. Und sie haben am 11. Juli 2021 an den landesweiten Protesten in Kuba teilgenommen, friedlich, und wurden aber dann danach inhaftiert und zu langjährigen Haftstrafen verurteilt.
Was sollten wir in dem Zusammenhang überhaupt über Kuba wissen, über Land und Leute?
Ja, Kuba hatte zum Ende des Jahres 2023 so in etwa 10 Millionen Einwohner. Davon lebten über 2 Millionen allein in der Hauptstadt Havanna. In den Jahren 2021 bis 2023 sank die Bevölkerung um gut 1 Million. Das heißt, da sind sehr viele Menschen emigriert. Der Hauptgrund ist eben die vorherrschende Wirtschaftskrise. Um zur Historie ein bisschen was zu sagen, seit der Revolution der beiden Castro-Brüder, allseits bekannt als Fidel Castro und Raúl Castro, ist Kuba seit 1961 ein sozialistischer Staat. Damals wurden US-amerikanische Firmen enteignet woraufhin viele westliche Staaten, natürlich vor allen Dingen die USA, aber auch andere, ein Wirtschaftsembargo und andere Sanktionen gegen Kuba eben erließen. Das Land bekam Unterstützung seitens der damaligen UdSSR und auch anderer sozialistischer Staaten Osteuropas. Kuba fuhr damals ziemlich viel Zuckerrohr ein und konnte deswegen Zucker gegen andere Güter, also Lebensmittel, Maschinen, technische Geräte und auch Öl tauschen mit diesen sozialistischen Staaten. Und es hat damals auch erstmal sehr viel medizinisches Personal exportiert in andere Länder und dadurch eben Devisen erzielt und auch zum Teil Soldaten in andere Länder versandt.
Du hast vorhin Yoruba-Priester genannt. Welche Religionsgemeinschaften gibt es überhaupt auf Kuba?
Ja, die zwei Hauptreligionen auf Kuba oder als die zwei Hauptreligionen gelten der Katholizismus und die sogenannte Santeria. Das ist so eine Mischreligion, man sagt auch Synkretismus. Und die beruht zum Teil auf der traditionellen Religion der westafrikanischen Yoruba. Dazu kommen wir später auch nochmal etwas genauer. Und ist zum Teil mit christlichen Elementen vermischt.
Und wie ist der Staat selbst organisiert?
Bei Kuba handelt es sich um einen bürokratisch-autoritären Staat, der keine Gewaltenteilung kennt. Die kommunistisch-leninistische Partei, PCC, herrscht gemäß dem Grundsatz der Diktatur des Proletariats. Es gibt zwar ein aktives und passives Wahlrecht ab 16 Jahren und es gibt sogar einen Frauenanteil im kubanischen Parlament von 55,7%. Allerdings ist das Parlament vor allem dafür zuständig, die Vorlagen der Regierung abzusegnen und hat also nicht wirklich sehr viel zu sagen. Und ich glaube, es ist nur ein einziger Fall bekannt, in dem mal eine Regierungsvorlage abgelehnt wurde vom Parlament.
Oh, wer ist das Staatsoberhaupt?
Ja, zu Beginn war ja noch Fidel Castro der Präsident und alleinige Machthaber. Aufgrund seiner Erkrankung hat er dann 2008 die Macht an seinen Bruder Raúl Castro übergeben. Zu der Zeit kam es dann auch zu gewissen Lockerungen in dem Regime. Und dann seit 2018 ist der sogenannte Miguel Díaz-Canel Präsident. Ja, und seither haben leider wieder die Verfolgung und Restriktionen durch die Regierung zugenommen.
Also da wurden die Schrauben wieder angezogen,
ja,
praktisch.
So, ja, kann man das leider sagen, ja.
Und wie ist denn die Wirtschaftslage auf Kuba?
Ja, nachdem, wie gesagt, der Verkauf von Zucker an die sozialistischen Staaten entfiel, nachdem eben nach dem Fall der Mauer sich die UdSSR auflöste und Kuba keinerlei Unterstützung mehr von den dortigen Staaten bekam, haben sie eben neue Wirtschaftszweige erschlossen, darunter vor allem den Tourismus. Und es wurden auch neue Erdölvorkommen und auch Nickelvorkommen erschlossen, sodass es dann auch wieder dann gegen Ende der 90er Jahre zu einer wirtschaftlichen Stabilisierung kam. Allerdings gab es dann ja 2008 eine globale Wirtschaftskrise und auch noch einen Hurricane auf Kuba, sodass danach wieder eine erneute Wirtschaftskrise eintrat und erst danach sich langsam wieder die Wirtschaft etwas erholen konnte. Und dann unter der Präsidentschaft von Barack Obama wurden tatsächlich wieder diplomatische Beziehungen mit den USA aufgenommen. Allerdings wurden dann die damit verbundenen Lockerungen von dem darauf folgenden Präsident Trump teilweise wieder zurückgenommen.
Und 2018/19 gab es dann sogar eine neue Verfassung. Was änderte sich durch diese neue Verfassung?
Die neue Verfassung von 2018 hat also einige Veränderungen vorgesehen. Zum einen wurden die Amtszeiten für den Präsidenten begrenzt auf zwei Amtszeiten. Seither gibt es außerdem das Recht auf Privateigentum. Corona hat dann nochmal zu einer neuen Wirtschaftskrise allerdings geführt, wodurch sich dann die wirtschaftliche Lage wieder verschlechtert hat, trotz der Möglichkeit, eben wirtschaftlich privat aktiv zu werden, weil durch Corona wichtige Quellen für Einnahmen wegfielen, also zum Beispiel eben der Tourismus, denn das Land wurde ja eben auch weitgehend geschlossen in der Zeit, in den Anfangsmonaten. Es gab auch eine Währungsreform, aber die hat leider nicht die erhoffte Erleichterung erbracht für die Bevölkerung, sondern es gab dann wiederum zwei Währungen und es wurden wieder neue Läden eröffnet, in denen man eigentlich nur mit einer konvertierbaren Währung einkaufen kann, sodass also viele Bewohner keine Möglichkeit haben, in den staatlichen Läden ihren Grundbedarf zu decken. Dadurch blüht inzwischen ein Schwarzmarkt und auch ein Tauschhandel. Da die Leute mit dieser Situation sehr unzufrieden waren, weil sie wirklich unter Mangel leiden, auch des grundlegenden Bedarfs an Nahrungsmitteln und auch medizinischen Gütern, gab es dann am 11. Juli und auch in den darauffolgenden Tagen landesweite Demonstrationen, einmal wegen der wirtschaftlichen Lage und auch wegen der eingeschränkten Meinungsfreiheit.
Also das war dann 2021. Genau. Da gab es diese Demonstrationen.
Ja.
Also kommen wir gerade noch mal zurück auf diese Demonstrationen wegen der wirtschaftlichen Lage und der eingeschränkten Meinungsfreiheit. Wie ist denn die Menschenrechtssituation auf Kuba überhaupt?
Ja, es handelt sich ja um einen sozialistischen Staat, wie bereits erwähnt. Und da ist eben der Marxismus-Leninismus quasi wie eine Staatsreligion. Und das bedeutet, dass eben Andersdenkende, dazu gehören AktivistInnen, Oppositionelle, JournalistInnen und KünstlerInnen, eben überwacht und drangsaliert werden. Also Andersdenkende werden beispielsweise immer wieder auch zu Verhören eingeladen, um Druck aufzubauen. Sie werden unter Hausarrest gestellt, sie werden zu Hause auch teilweise von Sicherheitskräften dann bewacht oder bedroht, dass sie eben das Haus nicht verlassen sollen. Ihnen wird das Internet abgestellt oder auch teilweise sogar im ganzen Land abgestellt oder auch zum Beispiel Messaging-Apps blockiert, also wie eben WhatsApp oder Telegram, Signal und so weiter und die sozialen Medien zensiert. Es kommt sehr häufig zu willkürlichen Inhaftierungen und auch zu strafrechtlichen Prozessen, bei denen dann aber das Recht auf ein faires Verfahren, wie man es von internationalen Standards her kennt, nicht gewährleistet ist. Die Haftbedingungen in den Gefängnissen sind ziemlich schlecht. Die Gefangenen haben oft auch gar keinen Kontakt zur Außenwelt oder auch keinen Zugang zu einem Rechtsbeistand. Und es gibt auch Berichte, dass es zu Misshandlungen eben gekommen sein soll.
Wenn die Regierung solche oppositionellen Haltungen nicht duldet, wie reagierte sie dann auf die Demonstrationen vom Juli 2021?
Ja, damals wurden über 1000 Demonstrierende festgenommen, darunter eben auch unsere beiden Gefangenen, Donaida und Loreto. Donaida am 16. Juli 2021 und der Loreto am 15. Juli 2021. Und im Laufe des Jahres damals hatte die Regierung schon vorher auch zahlreiche KünstlerInnen und JournalistInnen und politische AktivistInnen inhaftieren lassen. Und am Ende des Jahres 2023 waren von diesen über 1000 Menschen immer noch 793 in Haft.
Was wird denen denn dann genau vorgeworfen?
Es gibt immer so typische Anklagepunkte. Dazu zählt zum Beispiel öffentliche Unruhe, Widerstand gegen Staatsbedienstete, Missachtung von Amtspersonen, Anstiftung zu einer Straftat, Schadensverursachung. Und solche Vorwürfe sind sehr wichtig für die Regierung und sie werden halt dazu verwendet, die Gegner dann zu Straftätern zu deklarieren und eben um zu verhindern, dass man eben annimmt, sie wären nur wegen ihres Gewissens inhaftiert worden. Das heißt, der Staat versucht, diese Menschen dann zu kriminalisieren für ihre Aktionen. Und er nutzt dabei auch sein Medienmonopol, hat dann eben beispielsweise von diesen Demonstrationen ganz gezielt einzelne Passagen nur gezeigt, bei denen es zum Beispiel dann Szenen mit Tumult gab, um dann insgesamt die ganzen Demonstrationen zu delegitimieren und die Leute dann eben sozusagen als Straftäter einstufen zu können, öffentlich.
Also das sind ja ziemlich perfide Maßnahmen. Und was ist nun über eure Schützlinge genau bekannt?
Donaida Pérez Pacero und ihr Ehemann Loreto Fernández García sind beide Yoruba-Priester. Die Donaida ist also eine Aktivistin, auch schon eben als Oppositionelle zur Regierung. Und sie ist Priesterin, Yoruba-Priesterin und auch Präsidentin der unabhängigen religiösen Gruppe Asociación de Yorubas Libres de Cuba, also sozusagen Versammlung der freien Yorubas aus Kuba. Und ihr Ehemann, der Loreto, ist ebenfalls Aktivist und auch Priester Und er fungierte als Vizepräsident von dieser Versammlung der Freien Yoruba. Und sie waren schon auch in der Vergangenheit bereits Repressalien ausgesetzt wegen ihres Aktivismus gegen die Regierung.
Kommen wir nochmal zurück auf diese Asociación de Yorubas Libres. Was weiß man über die?
Genau, also der Name erstmal Yoruba leitet sich her von einer westafrikanischen Ethnie, die überwiegend im Südwesten Nigerias lebt und ungefähr dort 21% der Bevölkerung in Nigeria eben stellt. Yoruba ist übrigens auch eine der vier Hauptsprachen Nigerias. Der Siedlungsbereich wurde früher auch als Sklavenküste bezeichnet, weil die Yoruba früher selbst aktiv am Handel von Sklaven aus dem Landesinneren in die USA beteiligt waren und dann am Ende aber auch selbst zu Sklaven wurden, die dann nach Amerika verschifft wurden. Und damit, also mit der Verschiffung dieser Sklaven, verbreitete sich eben die Tradition der Yoruba bei den Afroamerikanern. Das heißt, sie gelangte mit den Sklaven dann in den karibischen Raum. Und es gibt also einen Ort und auch mehrere Ausdrucksformen dieser Religion, die von der UNESCO als Weltkulturerbe anerkannt wurden. Und wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass diese Santeria, die in Kuba eine der beiden Hauptreligionen stellt, so eine Art Mischform von Katholizismus und der Yoruba-Tradition und auch teilweise von Traditionen des Islam eben gebildet wird.
Heißt das, dass die Yoruba-Gemeinde überhaupt nicht erlaubt ist auf Kuba?
Das kann man so allgemein nicht sagen, sondern das Problem war in diesem Falle, dass sie nicht offiziell bei dem Büro für religiöse Angelegenheiten, dem sogenannten ORA, registriert war. Und diese Registrierung dient natürlich dem Staat normalerweise dazu, diese Religionsgemeinschaften zu kontrollieren. Und diese Versammlung der Yorubas Libres hat das eben nicht getan, um sich der Kontrolle auch zu entziehen. Und die Mitgliedschaft in einer solch nicht registrierten religiösen Gruppe gilt dann schon als ein Verbrechen.
Wieso wurde denn das Ehepaar da im Juli 2021 überhaupt gleich inhaftiert?
Die beiden haben also da im Juli 2021 friedlich, muss man dazu sagen, an den landesweiten Demonstrationen gegen die Regierung und die Kommunistische Partei teilgenommen. Wir haben ja schon gesagt, dass die Bevölkerung sehr unzufrieden war aufgrund der Mangellage, der Wirtschaftskrise und eben auch der Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und die beiden haben sich dann an diesen Demonstrationen beteiligt. Und Donaide wurde dann am 16. Juli festgenommen, einen Tag nach ihrem Mann. Und sie erhielt dann im Februar 2022 eine 8-jährige Haftstrafe. Ihr Ehemann Loreto wurde dann zu 7 Jahren Haft verurteilt im gleichen Prozess.
Sie wurde also strenger bestraft. Das müssen wir nachher nochmal genau betrachten, warum eigentlich überhaupt. Aber was konnte man ihnen konkret eigentlich vorwerfen?
Ja, wir haben ja schon gehört, dass die Regierung immer sehr häufig auf typische Anklagepunkte zurückgreift. Und den beiden wurde eben auch Störung der öffentlichen Ordnung vorgeworfen, Missachtung, also in dem Falle von Staatsbediensteten. Und außerdem kam im Falle von Donaida noch ein sogenannter Angriff auf einen Staatsbediensteten, also das wurde unter dem Begriff Attentado vorgeworfen, kam das noch hinzu. Das heißt, dass eben sie eben auch zu einer längeren Haftstrafe verurteilt wurde, weil sie angeblich einen Staatsbediensteten angegriffen haben soll. Dieser Vorwurf des Angriffs wurde aber nicht durch konkrete Belege untermauert. Und in dem Prozess wurden den beiden auch generell ihre oppositionelle Haltung zur Regierung zur Last gelegt, obwohl dies ja eigentlich hier keine Rolle spielen sollte, denn sie haben ja nur an friedlichen Demonstrationen teilgenommen und standen deswegen auch vor Gericht. Dennoch wurde ihnen eben ihr Aktivismus zur Last gelegt. Der Prozess, kann man sagen, entsprach generell nicht den internationalen Standards für ein faires Verfahren. Es hat generell an Beweisen gemangelt und unabhängige Beobachter, wie jetzt zum Beispiel Vertreter von Amnesty oder anderen Organisationen, waren leider nicht zugelassen.
Was hätte denn noch geschehen müssen, damit es ein faires Verfahren wäre?
Naja, also erstens natürlich eine faire Verteidigung, also Zugang zu einem Rechtsbeistand und eventuell eben auch, dass man tatsächlich Zugang auch für, sagen wir mal, Medienvertreter oder auch Menschenrechtsorganisationen. Also es gibt generell auf Kuba auch keine offiziell zugelassene Menschenrechtsorganisation, die eben ein solches Verfahren verfolgen könnte und das quasi dann eben auch versucht wird, Gefangene zu entlasten. Diese Möglichkeit bestand dann eben gar nicht. Mhm. Das heißt, es lagen Anklagepunkte vor, die nicht durch Belege untermauert werden konnten, aber es gab nicht wirklich die Möglichkeit einer Verteidigung oder einer Beobachtung durch neutrale Stellen.
Ja, das müssen wir, glaube ich, nachher noch mal genauer betrachten. Wie erging es dann dem Ehepaar in der Haft?
Ja, also Loreto insbesondere leidet unter mehreren schweren Gesundheitsproblemen. Also er hat zum Beispiel Diabetes und leidet auch unter Bluthochdruck. Sein Zustand hat sich bereits mehrfach verschlechtert und er war auch zwischenzeitlich schon mal in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Leider kamen aber trotzdem die kubanischen Behörden einer ärztlichen Empfehlung, dass sie ihn hätten freilassen sollen wegen seines schlechten Gesundheitszustandes. Dieser Empfehlung sind die Behörden leider nicht nachgekommen. Das heißt, er sitzt nach wie vor in Haft in Santa Clara. Er wurde sogar stattdessen mehrfach in Einzelhaft festgehalten. Und außerdem wurde auch dem Ehepaar der Kontakt zu seinen Angehörigen erschwert.
Das sind also unerhörte Zermürbungsmaßnahmen, die der Staat da ergreift. Jetzt war ja die Donaida inzwischen mal freigekommen. Wieso ist sie jetzt wieder in Haft?
Ja, und zwar war sie am 15. Januar 2025 unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt worden. Man muss dazu sagen, vor dem Hintergrund dessen, dass ja Kuba zwischenzeitig von der Liste der terrorunterstützenden Staaten gestrichen worden war und die katholische Kirche sich für diese Gefangenen auch eingesetzt hat und eigentlich erreicht hat, einen Deal mit der kubanischen Regierung, nämlich dass diese Gefangenen freikommen sollten. Und damit wurde tatsächlich im Januar 2025 auch begonnen. Und Donaida war tatsächlich eine der wenigen Glücklichen, die dann auch in diesem Zusammenhang eben auf freien Fuß gesetzt wurden. Leider wurde dann diese Entscheidung, also leider wurde der Prozess dann gestoppt, weil der US-Präsident Donald Trump Kuba direkt nach seinem Amtsantritt gleich wieder auf diese Liste hat setzen lassen, der terrorunterstützenden Staaten, worüber dann die kubanische Regierung so empört war, dass sie eben diesen Prozess der Freilassung dann gestoppt hat. Das heißt, es kamen auch nicht alle frei, sondern ich glaube, es waren ein paar 50 Gefangene. Und die Donaida wurde dann leider am 11. Juni dann doch wieder vor Gericht gestellt und ihre Freilassung rückgängig gemacht, denn sie war ja nur unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt. Und da sie weiter noch für ihren Ehemann eben aktiv war und sich um dessen Freilassung bemüht hat, weil sie auch wirklich um sein Leben fürchtet, weil es ihm ja auch durchaus schlecht geht, deswegen wurde sie dann eben, weil sie halt nicht geschwiegen hat, sondern weiter aktiv war, wurde sie dann eben leider wieder inhaftiert und diese bedingte Freilassung zurückgenommen. Das heißt, am 11. Juni ist, oder seit dem 11. Juni befindet sie sich auch wieder in Haft.
Wie könnt ihr denn überhaupt mit dem Paar in Kontakt kommen?
Mit dem Paar selber können wir leider nicht so direkt in einen aktiven Austausch treten, obwohl wir tatsächlich der Donaida mal eine Geburtstagskarte ins Gefängnis geschickt haben, von der wir aber auch nicht wissen, ob sie sie erhalten hat. Aber natürlich können die beiden uns nicht selber antworten. Wir hatten aber im Juli Kontakt mit dem Bruder von Loreto, der in Florida lebt. Mit dem haben wir also tatsächlich per Zoom-Call ein längeres Gespräch auch gehabt und der uns auch ermutigt hat, weiter eben aktiv zu werden für die ganzen Gefangenen. Also insbesondere natürlich für seinen Bruder und seine Schwägerin, aber auch für die anderen Inhaftierten und der uns auch nochmal genauere Informationen allgemein dazu gegeben hat, wie die Regierung auf zum Beispiel Amnesty reagiert. Und ansonsten bekommen wir aber die Informationen zu den beiden von dem sogenannten Research Team, das in Mexiko sitzt, wo also Menschen dort versuchen, eben durch Interviews und auch durch die Auswertung von Medien, Zeitungen und so weiter, Informationen zur Lage im Land zu bekommen und auch eben zu den Gefangenen zu bekommen. Also auch über Familienangehörige und andere Zeugen.
Wen interviewen die da? zum Beispiel?
Naja, also zum Beispiel Leute, die freigelassen wurden, also das heißt, die vorher inhaftiert waren und die dann zum Beispiel auch berichten konnten, dass eben, wenn Amnesty sich für die Gefangenen eingesetzt hat, dass das durchaus den Leuten auch teilweise gesagt wurde, ihr werdet jetzt freigelassen oder ihr habt eine Hafterleichterung, weil sich jemand für euch eingesetzt hat. Also zum Beispiel mit diesen ehemaligen Inhaftierten oder auch anderen Zeugen, die also beobachtet haben, wie jemand meinetwegen inhaftiert wurde. Oder auch mit Familienangehörigen, eben die jetzt betroffen sind von den Inhaftierungen. Und natürlich werden eben alle verfügbaren Informationen ausgewertet, ne? Aus dem Internet, über Blogs und auch Zeitungen, wobei natürlich kubanische Zeitungen natürlich jetzt nicht allein dafür geeignet sind, kann man sich vorstellen.
Kaum. Ja. Also das ist eine unglaubliche Recherchearbeit, die ihr da betreibt. Aber was könnt ihr denn überhaupt machen, um den Gefangenen zu helfen, direkt zu helfen?
Ja, also Amnesty arbeitet ja sehr viel eigentlich auch, indem sie eben sozusagen Massenproteste an die Behörden schicken, an die zuständigen kubanischen Behörden. Das heißt, die Idee ist, dass man auch erstens eine Öffentlichkeit erzeugt. Das heißt, dass die Weltöffentlichkeit informiert wird darüber, was passiert, indem man zum Beispiel Petitionen schreibt. Das heißt also, wir haben konkret eine Petition zu dem Fall verfasst, schon letztes Jahr, die wir seither auch dann eben immer wieder aktualisiert haben, zum Beispiel als Donaida freigelassen wurde oder als der Loreto dann eben, als es ihm gesundheitlich schlecht ging. Und dadurch können wir eben hier Menschen auch erreichen, denen wir diese Petition vorlegen. Und das wird dann eben immer, die Unterschriften, die wir sammeln, werden dann an die kubanischen Behörden geschickt, um ihnen auch zu zeigen, dass es hier Menschen gibt in Deutschland und anderswo auf der Welt, die das Schicksal der Gefangenen verfolgen und sich für die einsetzen. Und so, dass die Behörden auch wissen, sie werden auch ein bisschen beobachtet. Wir haben auch der Annalena Baerbock, die damals noch Außenministerin war, einen Brief geschrieben mit der Bitte, dass sie eben auf diplomatischer Ebene sich auch für die Gefangenen einsetzt. Eine Rückmeldung haben wir nicht erhalten, aber man versucht es eben einfach. Ja, ich habe schon erwähnt, wir haben auch der Donaida zu ihrem Geburtstag geschrieben und wir haben auch eine kleine Postkarte entwickelt, die Menschen eben auch unterschreiben können und dann auch an die kubanischen Behörden schicken können. Da war dann schon die Adresse auch vorgegeben, einfach um zu zeigen, die Welt interessiert sich für das, was ihr da tut. Ja, und das, was wir jetzt vorhaben, auch ganz konkret, ist ein Kuba-Abend. Das heißt, es sind alle herzlich eingeladen am 16. Oktober, das ist nächste Woche Donnerstag, um 19.30 Uhr im Studio ZR6 am Zietenring 6 in Wiesbaden an unserem schönen Kuba-Abend teilzunehmen.
Und was erwartet die Besucher an diesem Abend?
Zuerst haben wir einen Vortrag vorgesehen von Gabriele Stein, die gehört der Kuba-Co-Gruppe an und ist wirklich Menschenrechtsexpertin und Expertin zum Thema Kuba. Und sie wird uns ein bisschen über das Land berichten allgemein und eben auch über die Menschenrechtslage. Als nächstes erwartet uns dann eine Dia-Show von Walter Aulmann, der ebenfalls der Kuba-Co-Gruppe angehört. Und der einmal eine Fahrradtour durch Kuba unternommen hat, denn man muss ja sagen, Kuba ist nicht nur ein Land mit einer schwierigen Menschenrechtslage, sondern auch ein sehr interessantes und auch sehr schönes Land. Das heißt, er hat uns da einige Bilder zu zeigen. Im Anschluss wird es dann einen kleinen Salsa-Kurs geben. Wir haben also einen Lehrer engagiert, der uns dann ein paar Salsa-Schritte beibringen wird und vielleicht auch schon mal ein oder zwei kleine Figuren, die man da tanzen kann. Und dann zur abschließenden Krönung des Abends gibt es dann Live-Musik mit einem kubanischen Duo, die heißen Los Chuchi. Und die spielen eben typisch kubanische Musik, von der man sicherlich auch schon gehört hat, auch in dieser Sendung zum Teil. Und da darf dann gerne dazu getanzt werden. Und das Ganze ist sogar mit freiem Eintritt. Das heißt, jeder ist herzlich eingeladen. Über Spenden freuen wir uns natürlich immer, aber jeder hat Zutritt kostenfrei.
Also das klingt ja unglaublich spannend und da wünschen wir euch mal ganz viel Erfolg, dass viele Besucher kommen und sich daran erfreuen. Das ist ja auch nicht nur eine rein trockene Angelegenheit, sondern ihr bringt ein echtes Kulturprogramm.
Das haben wir uns so vorgestellt. Wir haben uns gedacht, wenn man nur über schwierige oder traurige Dinge berichtet, dann wäre das ja schade auch ein bisschen. Leider ist die Lage so, wie sie ist. Aber wie gesagt, das Land hat auch schöne Dinge zu bieten. Und dann wollten wir eben unseren Besuchern dort oder Zuschauern tatsächlich ein gemischtes Programm bieten aus Fakten, aber eben auch einfach ein bisschen Spaß haben dabei und einen kleinen Einblick in die Kultur gewähren, wenigstens. Ja.
Und außer Amnesty setzen sich da auch noch andere für dieses Ehepaar oder die anderen Inhaftierten ein?
Wie ich vorhin schon mal erwähnt habe, die katholische Kirche hat sich für sämtliche Gefangenen dort eingesetzt. Leider ist der Prozess inzwischen zum Erliegen gekommen. Ich vermute zwar, dass sie dort auch weiterhin tatsächlich aktiv sind, aber die Regierung, die kubanische, darauf momentan nicht reagiert. Jedenfalls hört man nichts dazu. Und Amnesty selber betreut noch andere Gewissensgefangene. Insgesamt 9 sind es derzeit, darunter eben JournalistInnen, andere Oppositionelle und auch KünstlerInnen, die wir zurzeit auch betreuen. Also die werden dann von anderen Lokalgruppen sozusagen betreut.
Also du klingst ja unglaublich zuversichtlich. Deswegen trotzdem mal die Frage, wie beurteilt ihr die Lage? Seht ihr eine Chance auf Haftverschonung?
Ja, zurzeit sieht die Lage zwar leider nicht so gut aus, weil das Regime also in den letzten Monaten nicht reagiert hat. Also die anderen Lokalgruppen, die Gefangene betreuen, haben ja auch zahlreiche Aktivitäten entwickelt und durchgeführt, auch mit Postkartenaktionen und Petitionen. Und da ist zurzeit leider momentan keine Bewegung drin. Aber Gabriele Stein, die Kuba-Expertin, hat uns auch ermutigt, trotzdem nicht nachzulassen. Denn es ist eben am Ende doch so, dass die Regierungen irgendwann auch darauf reagieren. Das heißt, wir lassen uns jetzt nicht entmutigen, obwohl die Lage momentan etwas trostlos ist, werden wir trotzdem weiterkämpfen.
So nach dem Motto, steter Tropfen hüllt den Stein.
Ganz genau.
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
So muss man das sehen, denn es geht ja für die beiden um sehr viel, also insbesondere für den erkrankten Loreto, der also wirklich tatsächlich in Lebensgefahr auch schwebt.
Nun müssen wir mal unbedingt darauf hinweisen, dass ihr ehrenamtlich arbeitet. Und wenn wir dir hier so zuhören, da merken wir, wie viel Arbeit, wie viel Zeit du schon da reingesetzt hast, um dich mit diesem Thema intensiv zu beschäftigen. Kannst du das irgendwie eingrenzen, mal sagen?
Ja, es ist so, dass wir sozusagen hier sporadisch an dem Fall arbeiten. Also nicht so, dass ich jetzt sage, wir setzen uns jede Woche 2 Stunden zusammen, sondern eher, dass wir eben immer sagen, okay, wir machen wieder eine neue Aktion. Eben zum Beispiel, wir schreiben dann eine Petition oder wir gestalten eine Postkarte oder wir machen jetzt so einen Kuba-Abend. Dann setzen wir uns eben zusammen und manche Aktionen gehen etwas schneller. Da ist man vielleicht in 3-4 Stunden fertig. Aber dieser Kuba-Abend, der hat mich jetzt schon relativ viel Zeit gekostet tatsächlich. Also da komme ich wahrscheinlich so auf 30 bis 40 Stunden Arbeitszeit, um alles zu organisieren. Ja, das ist jetzt halt eine einmalige Aktion und danach werden wir halt sehen, wie es weitergeht. Das heißt, wir investieren eben immer quasi dann, wenn wir sagen, es gibt wieder was Neues zu tun, dann investieren wir halt immer mehrere Stunden sozusagen.
Also wie ich das so einschätze, werdet ihr mit Sicherheit wieder irgendetwas finden, um auf diese Fälle auch aufmerksam zu machen. Das ist ja so besonders wichtig. Und deswegen kannst du wahrscheinlich im Augenblick noch gar nicht andeuten, wie ihr künftig vorgehen werdet.
Also wir möchten auf jeden Fall noch mal ein bisschen verstärkt eventuell in den Social-Media-Kanälen aktiv werden. Natürlich sind da oft eher jüngere Leute so ein bisschen affin zu den Social-Media. Dennoch werden die ja eben heutzutage auch sehr viel wahrgenommen, dass wir eben zum Beispiel bei Instagram oder Facebook oder so noch mal versuchen, Aktionen einzustellen. Denn wir haben jetzt bisher überwiegend eben analog gearbeitet mit der Petition und der Postkarte und so und auch dem Abend, den wir jetzt abhalten werden. Aber wir würden uns wünschen, dass wir auch ein bisschen nochmal in den Social Media einfach auftreten. Wir hatten schon mal einen kurzen Hinweis auch auf den Loreto bei Instagram veröffentlicht und das wollen wir noch ein bisschen ausweiten, weil man damit heute vielleicht tatsächlich mehr Menschen erreicht. Ja.
Es ist dir natürlich wichtig zu sagen, dass nicht du alleine an dem Thema arbeitest, sondern in der Gruppe ist noch.
Genau, Maria vor allen Dingen arbeitet mit mir noch zusammen, also mit ihr habe ich die meisten Aktionen vorbereitet, vielen Dank auch an Maria hiermit und Gruß geht raus und manchmal helfen auch noch andere Gruppenmitglieder bei konkreten Dingen, also zum Beispiel bei der Beschaffung eines Raumes für unseren Kuba-Abend oder bei dem Erstellen von Plakaten zum Beispiel haben auch andere uns mal unter die Arme gegriffen.
Und beim Aufhängen der Plakate wahrscheinlich auch.
Genau, das haben wir jetzt noch so ein bisschen verteilt, dass vielleicht möglichst alle aus der Gruppe mal hier und da ein Plakat aufhängen könnten. Ja.
Ja, wir nähern uns dem Ende unserer Sendung hier heute und deswegen ein paar allgemeine Hinweise. Wir treffen uns jeden zweiten Mittwoch im Monat. Unser nächstes Treffen findet am Mittwoch, 12. November um 19 Uhr statt, in der Wallramstraße 16 in der Alten Gewerbeschule. Sie können sich auch virtuell über eine Videokonferenz einwählen und weitere Informationen über unsere Arbeit erhalten Sie im Internet unter www.amnesty-wiesbaden.de, Gruppe 1541. Wir haben noch weitere Veranstaltungshinweise. Wie schon erwähnt, dieser berühmte Kuba-Abend. Kommen Sie bitte zahlreich da am 16.10. um 18.30 Uhr in das Studio ZR6 am Zietenring. Und im November, am 4. November, gibt es einen Kolumbien-Abend. Um 19 Uhr in der Schwalbe 6, da werden Mitglieder der Friedensgemeinde, die unsere Gruppe hier ja auch betreut, zwei Leute vom PBI und der Berliner Dozent Philipp Nauke, der seine Doktorarbeit über die Friedensgemeinde San José de Apartado geschrieben hat, berichten über die jetzige Situation und ob es Veränderungen unter dem neuen Präsidenten Gustavo Petro gegeben hat. Amnesty ist auch wieder vertreten bei Wir in Wiesbaden. Die Veranstaltungsreihe findet vom 30.10. bis 14.12. statt und steht diesmal unter dem Motto Unsicherheit und Zuversicht, die Kunst des Miteinanders. Unsere Gesellschaft steht unter Spannung. Die Unsicherheit ist allgegenwärtig und wird von politischen Kräften genutzt, um Spaltung, Ausgrenzung und Misstrauen zu verstärken. Doch Unsicherheit ist nicht nur Bedrohung. Sie schärft unseren Blick, fordert uns heraus und zeigt, was uns wirklich wichtig ist. Gerade darin liegt eine Chance. Wir laden Sie ein zu der Eröffnungsfeier Unsicherheit und Zuversicht, die Kunst des Miteinanders, mit Diskussion, Musik, Theater, am 30. Oktober 2025, um 19 Uhr im Rathaus Wiesbaden. Der Eintritt ist frei. Schauen Sie ins Programm von Wir in Wiesbaden und schauen Sie sich unsere Veranstaltungen an. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und unserem Gast Conny Lauter, die uns hier bestens informiert hat, kann ich nur sagen, aber auch die bewährte Arbeit an der Technik geht zurück auf Ute Hellwig. Vielen Dank, Ute. Ciao.